grüße auch diesem Abend jeden ganz herzlich. Wir werden fortsetzen mit unserem Bibelwort und wollen noch mal beten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, wir lesen uns noch mal den Abschnitt, den wir angefangen haben, werden da auch fortsetzen. Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, wir haben uns bei dem ersten Gedanken sehr lange oder länger aufgehalten. Es ging ja um die Begründung zu einem christlichen Wandel oder hier eine Ermahnung zu einem christlichen Wandel in der Zeit der Gnade. Das war so ein Thema, das wir mehr betrachtet haben im Zusammenhang dieses Textes. Ich ermahne euch nun und wir haben gesagt, wie können wir uns das vorstellen, was es gibt es für Gründe in der Zeit der Gnade zum christlichen Wandel zu mahnen. Und wie unterscheidet sich das von der Zeit des Gesetzes? Heute wollen wir weiter betrachten die Texte, die einzelne Gedanken, gerade so wie wir die hier haben. Jetzt geht es um einzelne, auch christliche Tugenden. Das ist jetzt die Demut. Wir schauen uns diesen Text mal näher an. Eins von diesen Aufrufen steht hier, und es geht ja insgesamt um die Einheit der Gemeinde. Und wir selber jetzt in eine Phase gewesen. Doch, können wir sagen, dass wir waren in der Phase, dass eine Gemeinde sich aufteilte. Ich glaube, es war uns schon alle wichtig, dass die Einheit bewahrt bleibt. Dass wir haben, glaube ich, genug zu beklagen im Laufe der Kirchengeschichte, auch Entzweihungen, Streitigkeiten, was ja auch nicht immer unbegründet ist. Aber hier lässt das Wort Gottes uns keinen zweiten Gedanken zu. Er sagt, kämpft um diese Einheit, die ihr habt. Und, aber erstmal geht es um den christlichen Wandel. Ein Wandel, der Gottes würdig ist. Der Wandel in Demut, der Berufung würdig. So, ich werde nochmal zurückgehen. Der Wandel, welcher der Berufung würdig ist. So wird das erstmal angestoßen mit einigen christlichen Tugenden wie Demut, Sanftmut, Langmut und einander in der Liebe ertragend. Mit aller Demut und Sanftmut und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Geduld ist hier das andere Wort für Langmut. Ein Wort aus dem Kolosserbrief, fast identisch, weil es auch das gleiche Anliegen ist. Zieht nun an aus die Auserwählten Gottes. Wir haben gesagt, was gibt es für einen Grund zum christlichen Wandel? Hier hat er wieder einen Grund erwählt. Ihr seid Auserwählte Gottes. herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen. Und Sie sehen, diese Eigenschaften, diese christlichen Tugenden, die sind alle auf die Einheit gerichtet. Denn dass der direkte Ruf zur Einheit und die Begründung zur Einheit kommen später in Vers 3. Aber hier kennen wir das schon vorahnen. Und wenn wir jetzt die Demut nehmen als eine Umschreibung, was ist Demut? Dann sagt man, das ist schon eindeutig wieder christliche Tugend. Die wird in der ganzen früheren Gebrauch in der griechischen Literatur immer als etwas Schandhaftes bezeichnet. Demut war Schande, Demut war Schwäche und das sollte man nicht nacheifern. So sah man das in der Welt. Auch in der Zeit, als der Apostel Paulus diesen Brief schreibt, dann ist die Meinung darüber nicht anders in der Welt. Und doch schreibt er für die Gemeinde Gottes, das ist ein Ruf zu Demut. Und somit ist es auch verständlich, dass Altes Testament, Neues Testament halten sich aber an diesem Gedankengut Gottes. Und das ist immer so erfreulich, dass man nicht auch über Jahrtausende sagen kann, man hat sich nicht immer dem Zeitgeist gebeugt. Man hat das, was Gott gesagt hat und für gut gesehen hat, dann auch so beibehalten, obwohl man immer wieder wahrscheinlich auch Gegenwind aushalten muss, wie auch jetzt. Und es erklärt sich damit, dass Gott sich selbst zu diesem gebeugten und demütigen Menschen stellt. Damit begründet das die Bibel. Dass Gott sich solcher Menschen nicht schämt, sondern er sagt, ich stelle mich neben solche Menschen. Und das gibt dieser Haltung auf einmal einen anderen Anstrich. Dann ist das etwas, was man nachstreben soll, auch wenn das in der Menschheit, in der damaligen Kultur, ich glaube auch heute können wir das genauso sagen, das wird nicht positiv bewertet. Mit diesem Begriff kann man nicht viel anfangen. Ich glaube, Johann Schellenberg hat das mal erzählt, dass er einem von unseren Brüdern aus der Gemeinde eine Empfehlung gab in seine Firma und hat da ein paar diese Worte gesagt. Das ist ein demütiger Mensch. Und damit er da einen Platz bekam, und der Vorarbeiter hat gesagt, was hast du gesagt? Was ist das? Verstehen wir, das ist doch heute nicht anders. Diese Begriffe sind nicht unbedingt etwas, was Menschen sehr empfehlen werden. Aber wir wollen uns da nicht beirren lassen, das aber noch einmal näher anschauen. Dieses sich Erniedrigen bis zum Kreuz ist eine Tat von Jesus Christus, die sehr zentral steht. Und so beschreibt die Stelle in Philipperbrief das auch sehr deutlich und sagt, Jesus erniedrigte sich, deswegen hat Gott ihn auch erhöht. Und Demut hat immer etwas mit einer Selbsterniedrigung zu tun. Diesen Gedanken kann man da nicht ganz rausstreichen, auch wenn wir noch gleich einen anderen Aspekt beschauen werden, aber dem soll man da so stehen lassen. Paulus sagt, er hat sich so in der Gemeinde verhalten. Er gibt dieses Zeugnis den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und sagt, ihr habt ja gesehen, mit welcher Demut ich vor euch gewandelt bin. Das sind alles einfach überzeugende Worte, liebe Geschwister, dass wir diese Tugend für göttlich halten, für wertschätzen und nachahmungswert. Und jetzt nehmen wir uns noch den anderen Aspekt, und der ist so in der christlichen Literatur der Neuzeit, findet man das immer wieder, hat auch seine Begründung. Aber das ist so in Büchern, die so vor 100 Jahren geschrieben sind, vielleicht vor 150 Jahren, ist dieser Gedanke noch nicht drin. Da wurde Demut immer so verstanden als Zerbruch, Erniedrigung. Jetzt lesen wir uns mal die Stelle aus dem Römerbrief. Das geht ja jetzt darum, über die Selbsteinschätzung des Menschen. Wie verstehe ich mich selber? Und eine demütige Haltung muss ja da auch irgendwo eine Stellungnahme machen. Wie verstehe ich mich selber? Was bedeutet das, demütig zu sein im Zusammenhang mit diesem Wort? Dass er, der Christ, sich nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und aus diesem Wort kommt diese neue oder die zweite Sicht für Demut, dass Demut einerseits ist, das ist ein Denken nach dem Maß des Glaubens oder von sich halten, so wie der Glaube das zuschreibt. Ich glaube, das Beispiel, das Peter hier mal gebracht hatte, mit dem Bild, das man ausfüllt, das kann das jetzt noch einmal veranschaulichen. Wenn wir einen großen Bildrahmen haben, hat Peter hier mal eine Predigt gesagt, und in diesem großen Bildrahmen ein ganz kleines Foto reinmachen, dann füllt dieses Bild diesen Rahmen nicht aus. Der ist begrenzt, der Rahmen, aber der muss auch noch ausgefüllt werden. Deswegen passt in diesem Rahmen ein größeres Foto rein. So hat er das erklärt. So kann man Demut richtig verstehen. Gott hat uns einen Rahmen gegeben, und den sollen wir auch ausfüllen. Uns nicht kleiner machen, als Gott das macht. Aber auch nicht größer. Es ist zugeschnitten. Und ich glaube, das kann man so mit diesem Wort sehr deutlich auch verstehen, dass es so gemeint ist, das Maß des Glaubens. Also das ist der äußere Rahmen, seine eigene Geringfügigkeit im Vergleich mit der Größe Gottes. Das gehört immer zu dem. Das ist wichtig, dass man das nicht vergisst bei dem Zweiten. Aber auch das Zweite ist genauso aus diesem Text, denke ich, sehr gut anwendbar. Aber zugleich seine Würde und seinen Wert als Geschöpf und Kind Gottes. So, wenn wir das zu klein machen, dann verletzen wir wieder Gottes Maßstab. Wenn er das sagt, der Bruder Peter, der ist das, die Schwester Sarah ist das. Und wenn wir das dann kleiner machen, als er das sagt, dann verletzen wir wieder Gottes Maßstab, Gottes Maß des Glaubens. Deswegen soll man hier dieses Gleichgewicht beibehalten und das auch, das wird immer wieder eine Herausforderung sein, dieses Maß des Glaubens zu beachten als Würde und Wert eines Geschöpfes Gottes. Vielleicht hat jemand damit eine Erfahrung gemacht, würde das mitteilen, dann tut das, das hilft uns bestimmt allen, dass wir hier in diesen Bereichen auch, ja, dass wir praktisch wissen, wie wir das anwenden können und sollen. Die Demut. Bitte schön, wenn jemand Gedanken hat, gern. Das ist jetzt nur eine Frage. Was würden wir sagen? Zum Beispiel, jemand von uns hat eine Aufgabe, sich selber zu beschreiben. Wie erlebst du dich selber? Vielleicht mit ein, zwei Worten oder Sätzen. Und dann würde der da reinschreiben, ich bin ein Ekelpaket. Was würden wir davon halten? Ist das Demut? Ja, bitte.
Ich denke mal so, wenn wir jetzt so betrachten, wie Jakob sagt, schlecht oder gut, dann muss irgendwo wahrscheinlich eine Mittellinie sein. Wo bin ich jetzt schlecht? Wo bin ich jetzt gut? Auch in Demut. Meine Meinung ist jetzt, Demut ist so eine Schnur, was jetzt unter ist oder ober. Zum deutlich machen, wer sich gut auskennt im Gesang, wird oft gesagt, wir singen laut oder leise. Nur mit anderen Worten, Piano oder jetzt Forte. Ja? Aber kein Mensch kann wissen, wo die Schnur liegt. Jetzt schlecht oder hoch oder gut, dann sagt man, diese Schnur in Gesang heißt Mezzoforte. Wie ich spreche mit meinem Ton, das ist diese Schnur. Wenn ich lauter spreche, ist es schon ein Forte. Wenn ich leiser spreche, ist schon ein Piano. Und denke ich mal, das ist auch so im Vergleich diese Demut. Demut ist so eine Meinung, so wie eine Schnur, was oben oder nach unten geht. Nicht so?
Also eine Ideallinie. Diese und man Linie, muss genau. Da sich halten dran.
Wie auch mit dem Singen. Okay. Oder leise singen oder lauter singen.
Ja, ich werde jetzt diese Frage nicht beantworten, aber ich erinnerte mich an die Situation in der Ausbildung. Waren wir aufgefordert, unsere Stärken und unsere Schwächen einzuschätzen. Und wahrscheinlich aus diesem, ich würde mal sagen, vielleicht doch etwas falsch verstandenen Bild der Demut, konnte ich sehr viele Schwächen aufzählen. Aber bei den Stärken tat ich mir schwer. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, dann muss ich ehrlich sagen, eigentlich habe ich an welche Dinge gedacht, aber ich habe mich geschämt, die zu nennen. Und das ist wahrscheinlich dann auch wieder so eine falsch verstandene Form von Demut, dass wir eigentlich vielleicht uns sogar einzuschätzen wissen. Wir wissen auch, was man über uns Gutes sagt. Aber selber das mal so auszusprechen, dass, als wenn das so nach Hochmut riecht. Ich wundere mich über Paulus, der sagt das so ganz frei und sagt, nehmt mich zum Vorbild, wie ich demütig vor euch gewandelt bin. Ja. Und da merke ich einfach, da habe ich ganz oft und auch heute vielleicht noch falsch gelegen. Also natürlich verunsichert das uns, wenn jemand nur über seine Stärken spricht und damit prahlt, dann wissen wir auch, das stimmt auch nicht. Aber wenn wir nichts Gutes oder etwas, was stimmt, wenn wir das zurückhalten, da frage ich mich, ist das nicht so, wie ich das bei mir festgestellt habe, ist das nicht Stolz, der in so einem Demutsgewand daherkommt?
Ja, bitte. Ja. Soll man sich da auch dann zeigen, dass Ja, jetzt haben wir eine praktische Situation, so das kann ich jetzt nicht genau wiedergeben, aber ich versuche so, wie ich es verstanden habe, bei der Arbeit, da erwartet man von jedem Arbeiter, so in deinem Fall, Johann, dass er eine Selbstbeurteilung schreibt. Und diese Selbstbeurteilung wird mitentscheidend sein von seinem Einkommen, von seinem Verdienst. Ja? So, und jetzt sagt er, soll ich dann auch mich da loben? Soll ich mich da gut verkaufen, wenn ich mich selbst beurteile? Ja, Johann, wollen wir ein paar Erfahrungen hören und dann würde ich gerne wissen, wie du das gemacht hast. Ach so, okay, das war so deine Antwort. Ja, was würden wir sagen hier auf diese Frage, Schwester? Ist ja, denke ich, sehr praktisch und lebensnah. Ja, bitte. Okay. Ja. Ja. Ja, sobald ich den Rahmen erkannt habe, wo ich mich einschätze, dann ehrlich darfst du auch angeben. Okay. Dann ist das nicht Hochmut. Dann ist das immer noch Demut. Dann ist das, ich finde auch, dass dieses Wort das eigentlich beschreibt. Das ist das Maß. Des Glaubens bedeutet ja nicht, wie stark ich glaube, sondern das, was ich durch den Glauben vom Leben verstehe, wie der Glaube mir das Leben offenbart, wie er mir das zeigt. Und da ist das doch sehr angebracht, dass ich erkannt habe, das ist mein Rahmen, dazu stehe ich, das gebe ich dann auch so an, das darf man. Dann ist man nicht hochmutig. So, noch Gedanken dazu? Das haben wir schon abgeschlossen. Ja, Willi, bitte.
Ja, vielleicht ist das auch falsch, wenn ich hier vorne stehe. Die Jugend ist nicht immer demütig heutzutage. Aber was mir geholfen hat, in Demut oder halt zu sehen, wenn ich mal was Gutes getan habe, ist der Vers, den wir auch vor kurzem hier durchgenommen haben, in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also dass mich freut, dass dann halt, dass Gott in meinem Leben wirkt durch meinen Geist. Wenn ich mal gute Werke tue, dann freue ich mich halt, dass der Geist mir überhand gewinnt und mein Fleisch abnimmt.
Okay. Ja. Schön. Ja, und dann kann man demütig bleiben, weil das ja Werke sind, die vorbereitet wurden. Die haben ja wir gar nicht selber erschaffen und sind da nur eingestiegen. Ja, um das auch mal so mit Stärken, wie David sagt, umgehen zu können oder auch mal einfach dazu zu stehen und sich nicht unwohl zu fühlen, wenn jemand mal sagt, das hast du gut gemacht, dann ist das schon eine ganz große Hilfe, dieses Bibelwort. Ein anderes, das mich dann auch immer wieder einfach dabei hilft, ganz praktisch das in die richtige Lage zu bringen, ist, dass Paulus mal im Korintherbrief gefragt hat, seine Leser, was hast du, was du nicht bekommen hast? Und man ist gezwungen zu antworten, nichts. Ich habe alles bekommen. Das ist nichts, was, womit ich mich rühmen kann. Das gibt es nicht, weil es nichts gibt, weil es alles Gegebenes ist. Und dann findet man sich schneller wieder zurecht, muss nicht Dinge verleugnen. Johann, ich weiß nicht, ob wir dir geholfen haben. Ja, also kennst du deinen Rahmen, Johann, dass du sagen kannst, das kann ich, das weiß ich, dazu kann ich stehen, ohne dass ich jetzt hochmütig bin. Ja, das ist auch natürlich, Johann, ein ganz schwieriger Stand jetzt, das wieder, da kann, denke ich, doch schnell bei uns auch eine Verbitterung kommen gegen eine Ungerechtigkeit in dieser Welt, und die soll unser Herz aber auch nicht füllen. Und wir können hier auch, denke ich, wenn solche Sachen kommen, doch auf Gott uns berufen in unserem Herzen und sagen, du bist der Herzenskenner und du kennst die Lage und du wirst Recht schaffen. Was ich nicht schaffen kann, das wirst du das Recht schaffen. Man hat keinen anderen Halt in dieser Welt. Ja, es wird uns helfen für unsere auch Erfrischung zu singen, aber auch für die Freude am Singen wieder zu erleben. Jakob, wir haben bestimmt ein gutes, ermutigendes Lied für uns alle. Ja, wir gehen dann weiter in dem Text. Noch eins. Als weitere Tugend haben wir die Sanftmut. Das kann man so mit mild, freundlich umschreiben. Und ist ja auch wieder, was Jesus selber von sich sagt, dass er das ist, dass er sanftmütig ist. Und man merkt aber, er hat eine sehr große Autorität und Stärke in sich. So, dass Sanftmut ist auch nicht immer, dass man das überall hinbiegen kann. Aber es ist eine Haltung. Ich glaube, ich würde das so umschreiben, dass es eine nicht verletzende Einstellung zum anderen ist. Das ist, da hat man den anderen immer auf Augenhöhe und nicht niedriger. Aber es ist doch gleichzeitig, was wir schon gelesen haben, sind Werke, die vorbereitet wurden. Sanftmut ist eine Gabe des Geistes. Und so ist das auch eindeutig. Gerade in der Gemeindeeinheit hat diese Haltung einen sehr großen Stellenwert. Wie sehe ich dem anderen? Und da ist es auch wieder gar nicht nötig, dass man sich immer irgendwie unter allen stellt. Aber das ist doch, wir haben kein Recht, uns über irgendeinen Menschen verletzend zu erheben, zu überheben. Aber Jesus hatte eine große Autorität und sagt aber von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, lernet von mir. Die Geduld. So wird Gott sehr oft beschrieben. als ein Gott, der geduldig ist. Ich weiß das noch so, dass es eine Zeit gab, dann war das wahrscheinlich für meine Frau, für Lydia, die schwierigste Tugend, nicht im Sinne, die auszuüben, sondern wenn darüber gesprochen wurde, da hatte sie immer ein schlechtes Gewissen. So mit den Kindern geduldig zu bleiben, sie hat das mehr darauf immer bezogen. Ich versuchte das immer wieder zu sagen, dass es so nicht unbedingt der Schwerpunkt da ist, ob ich jetzt so da viel aushalten kann, bis ich ja vielleicht mich ärgere. Oder sicher hat es damit auch ein viel zu tun. Aber ich glaube, es geht um mehr. Geduld ist gerade so, wenn Gott als geduldig und immer wieder kommt diese Eigenschaft von ihm in vielen Bibelworten, in vielen Umschreibungen Gottes wiederholt vor. Wir wollen ja, und ich finde, wenn das, dann nimmt das auf einmal eine ganz gefährliche Lage ein, dieses Ungeduldige, wenn wir schnell Gerechtigkeit herbeischaffen wollen. Und um die Sachen, scheint mir so, geht das in der Bibel sehr oft. Oder wir wollen nicht Leid ertragen und dabei geduldig sein, sondern das schneller beenden, schneller ein Ende dem Ganzen schaffen. Das sind so die Momente, wo Gott so ganz anders ist, wo er lange Geduld hat. Und bei Jonas sein Konflikt, sein innerer Konflikt, der, glaube ich, war damit verbunden. Er wollte nicht geduldig sein, so wie Gott, mit dieser Stadt. Der wollte jetzt noch, dass Buße geschieht, und ihm war das so, eigentlich war das schon alles beschlossen und man konnte dem Ganzen mal schnell ein Ende machen. Und so wie du Gott gesagt hast, vertilge dieses Volk doch hier, und dann war es das doch. So, hier haben wir, denke ich, als Menschen unser eigentliches Geduldsproblem. Wir wollen das Recht schnell beischaffen, und es versteht ja man auch. Es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber da ist Gott, glaube ich, gerade so ganz anders. Das ist ja Jahrtausende. Und so wie Jonas sagen wir dann auch, das Böse bleibt dadurch in der Welt. So denkt Jonas. Eigentlich könnten wir da jetzt mal ein Gericht schaffen und Recht schaffen. Und jetzt kommt wieder Geduld. Und das Böse bleibt. Und so wurde ja auch die erste Gemeinde verunsichert durch den Spott der Ungläubigen. Warum kommt die Verheißung nicht, dass Jesus wiederkommt? Und Petrus bekommt das vom Heiligen Geist. Das ist wieder Gottes Geduld. Nichts anderes. Die hält das alles auf, dass Gericht noch nicht da ist. Sondern es ist seine Geduld mit anderen ihren Fehlern. Einen langen Atem haben. Mit anderen ihren Fehlern es lange aushalten zu können. Das ist die eigentliche Geduldseigenschaft Gottes. Und es erfordert von uns Glaubenden auch diese Geduld, mit den Schwächen der anderen einen langen Atem zu haben. Aber auch das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, und somit erfinden wir hier auch nichts Neues, nichts Menschliches, sondern wir steigen immer wieder in Gottes vorbereitete Werke ein, sich gegenseitig in der Liebe zu ertragen. Das ist ein Wort, das so mit Liebe vielleicht auch gar nicht so sehr in Verbindung gebracht wird, wenn man an die romantische Liebe denkt. Dann ist Ertragen und Liebe im Gegensatz. Da liebt man, dann mag man sich, dann hat man Sympathien zueinander. Aber das Ertragen in Liebe ist nur bei Gott, glaube ich, zu finden, diese Zusammensetzung. Und die ist gut, die brauchen wir immer wieder. Wissen sollen wir es, dass es nicht jetzt etwas nicht Lebbares ist. Und das kann so keiner von uns vergessen. Ich ertrage nicht nur, ich werde auch getragen. Ich werde auch ertragen. Und das sollen wir uns einfach mal auch von der anderen Seite stellen und nicht nur immer meinen, wir müssen so viel ertragen, die anderen ihre Fehler, aber die anderen ertragen ja uns auch. Und das ist eine Herausforderung. Vielleicht sind hier auch für uns Erfahrungswerte, die wir sagen würden, das ist vielleicht mal gut, darüber zu sprechen. Denn nur die Liebe Gottes, die macht sowas möglich. Dem anderen zu lieben, nicht weil er sympathisch ist und nett und lieb, sondern weil es muss, weil es richtig ist. Und das kann die Liebe Gottes, denn so hat er das offenbart. Als wir noch nicht liebenswert waren, dann ist er für uns sündige Menschen gestorben. Nicht weil wir so gut waren, sondern gerade weil da nichts Liebenswertes war. In welchen Bereichen bist du am meisten gefordert zu ertragen? Im Bereich der Gemeinde. Ja, vielleicht wagen wir uns, jetzt was zu sagen. Vielleicht auch nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das nicht als was Unnormales und Unnatürliches erleben, sondern sagen, das ist eine wichtige geistliche Übung. Die hat der Heilige Geist als zur Einheit beitragendes Element ersehen und das sollten wir dann auch so beachten. Und bewahret die Einheit im Geist. Das ist die direkte Aufforderung. Deswegen wird das immer Kraft kosten. Es wird von uns etwas kosten, dass wir es einsetzen und es kommt nicht einfach so von allein. Die Grundlage dieser Einheit, die wir ja nur bewahren sollen, die schon gegeben ist, die wir nicht erstmal schaffen, sondern sie ist gegeben, sie ist geschaffen worden und das gibt eine ganz andere Ausgangslage. Dann haben wir eigentlich keine Wahl, sind wir für Einheit oder gegen Einheit, das geht gar nicht. Es ist eindeutig. Einheit ist Gottes Anfang, Gottes Wille. Und jetzt begründet er das und sagt, steht ein für die Wahrheit, Einheit, kämpft dafür, setzt euch ein und seid eifrig darum bemüht, weil. Und hier hilft uns das vielleicht mal, wenn wir nicht so richtig wissen, bin ich für die Einheit der Gemeinde, will ich überhaupt dafür einstehen? Wenn wir das dann merken und er begründet das damit, es gibt nur ein Leib, es ist eine Einheit da. Es gibt nur einen Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Alles nur eins. Und das erlaubt uns gar nicht, in eine andere Richtung zu denken. Aber es soll uns helfen, immer wieder diese Einheit auch in dem Sinne zu suchen. Der Blick auf das Gemeinsame. Was gibt es wirklich nur eins? Es gibt nur einen Leib Christi. So fragt Paulus bei der Streitigkeiten in Korinth, ist Christus denn zerteilt? Geht das? Und so kommt man da wieder hin, dass man sagt, nein, das ist eine falsche Richtung. Ich will und soll mich für die Einheit einsetzen. Es gibt nur einen Leib. Denn ihr würdet in einem Geist alle in ein Leib hineingetauft. Ihr habt alle den gleichen Geist empfangen. Was eint mich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester? Er hat den gleichen Geist. Auch wenn er andere Erkenntnisse hat, aber er hat den gleichen Geist. Er hat auch die gleiche Hoffnung. Keine andere. Es gibt nur eine Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Wir geben ja in der Taufe dieses Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist und dass er die Sünden vergeben hat. Und somit gibt es keine andere Herren, nicht in dem Bekenntnis, ist das schon sehr deutlich zu hören. Es gibt auch kein anderer Glaube als Zugang zu dieser Gnade Gottes. Denn das hat Paulus im Galaterbrief sehr deutlich als einen Weg des Fluches als sehr gefährlich bezeichnet und gesagt, das ist keine Kleinigkeit. Im Glauben kennen wir nicht was anderes bekennen. Was man im Glauben bekennt, woran man glaubt, ist sehr entscheidend. Und es gibt nur einen Glauben, das heißt eine Möglichkeit, einen Zugang zu der Gnade Gottes zu bekommen. Diese eine Taufe ist ja auch eine Frage, die wir vielleicht weiter erklären sollten, weil es von der Form im christlichen Bereich schon eine große Vielfalt gibt, in der Form, wie man tauft. Aber ich glaube auch nicht, dass das hier gemeint ist. Gemeint ist hier auch immer wieder noch, dass es nur eine Taufe gibt im Sinne vom Inhalt. Und wir haben ja gesehen, dass die Apostel an den Inhalt festhielten, nicht an dem Akt. Denn als die in Ephesus, da sind sie, trifft Paulus da 12 Männer. Und in der Unterhaltung merkt er, dass sie noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Und er fragt sie, mit welcher Taufe seid ihr denn getauft? Und dann sagen sie, mit der Taufe des Johannes. Von der Form her war die nicht anders. Die war genauso. Und dann hat er sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Das heißt nicht, die waren schon einmal getauft, nur auf Johannes, seine Taufe. Das war vom Inhalt was anderes. Das war eine Taufe zur Buße. Damit sagt der Mensch, ich bin ein sündiger Mensch. Ist auch der Inhalt von der christlichen Taufe. Das ist das Bekenntnis. Ich bin würdig zu sterben. Aber wir sind auch mit Christus auferstanden. Es ist ein anderes Bekenntnis da drin, in der christlichen Taufe, die Jesus empfohlen hat. Und von daher, glaube ich, meint er auch hier nicht, wie viel mal ein Akt vollzogen wurde oder wie die Form gemacht wurde. Mit einer Taufe ist hier gemeint, es gibt vom Verständnis her, vom Inhalt dieser Taufe, nur eine einzige Taufe. Einen einzigen Inhalt. Und der ist nicht vielfältig zu vervielfältigen, sondern der ist eine Taufe. Denn von dem Evangelium her ist eins deutlich, wenn wir auch über diese Streitigkeiten nicht hinweg sind in der Christenheit, dass durch das Evangelium kommt man zum Glauben an Jesus Christus und dann wird die Taufe vollzogen auf den Namen Jesu oder des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben beide Zeugnisse in der Heiligen Schrift. Mit diesem Wort schließt ja dieser Abschnitt, dass er sagt, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, in ihn, in euch allen. Das haben wir schon mal im Kapitel 3 gehabt. Es gibt keine Vaterschaft außer die göttliche Vaterschaft. Und somit will er auch uns zu dieser Einheit führen, liebe Gemeinde, und sagen, kein Kind Gottes kann beanspruchen, Gott sei nur bei ihm. Der ist der Vater aller, nicht nur meiner. Und das sind die Gedanken, die uns einfach nicht anders erlauben zu denken, als die Einheit ist wichtig. Für die Einheit soll man sich einsetzen. Und jetzt fragen wir uns nochmal, was kann ich persönlich für die Einheit der Gemeinde beitragen? Mit ein paar Fragen. Immer neu dieses Gemeinsame in unserem Herzen wiederholen. Das nicht vergessen, das niemals aus dem Auge verlieren oder sich erinnern lassen, so wie wir jetzt auch machen. Geduldig sein, wenn man Enttäuschungen erlebt. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, eigentlich ist das gut, dass in der Gemeinde man auch Enttäuschungen erlebt. Dann werden diese Erwartungen an der Perfektion einfach zerstört, weil es die nicht gibt. Und deswegen ist das auch gut, dass das nicht zu lange sich aufbaut, als ob es keine Fehler und keine Schwächen gibt, sondern das ist nicht die Wirklichkeit der Gemeinde. Wir sind schwache Menschen und wir müssen mit den Schwächen der anderen in der Liebe uns ertragen, wie er sagte, und Geduld haben bei diesen Enttäuschungen. Römer 14 ist ein sehr ermutigendes Kapitel, das uns immer wieder auch einen ganz starken Anstoß gibt. Ermutigen, nicht kritisieren. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir so einige, die dadurch viel Verbesserung im Leben erlebt haben, wenn sie kritisiert wurden. Vielleicht auch nicht. Aber wenn man ermutigt wird zum Guten, kann wirklich viel Gutes geschehen. Gerüchte soll man unterbinden. Wenn wir übereinander schlecht reden, Geschwister, das ist eine Sünde und das zerstört die Einheit der Gemeinde. Unterbindet das, Schwester, tut das nicht. Jeder Mensch hat ein einmaliges Recht vor Gott, solche Entscheidungen zu treffen. Und das dürfen wir nicht beurteilen. Dieses Recht ist gar nicht von den Menschenrechtsorganisationen. Das ist Gottes Recht an der Würde des Menschen. Und lass uns bitte auch in solchen Fällen das einfach unterbinden und nicht Gerüchte verbreiten. Ein liebevolles Miteinander ist eine sehr starke Evangelisation. Wir können viele organisatorische Schwächen haben, liebe Geschwister aus Gemeinde, aber wenn wir liebevoll miteinander umgehen werden, dann werden wir damit ein Zeugnis haben, das stärker ist als viele andere. Das hat Jesus versprochen, das hat er gesagt. Daran wird die Menschheit das erkennen. Wir werden jetzt beten. uns das noch einmal vor Augen halten und auch sagen, Jesus, wir wollen für deine Einheit, deine Gemeinde, das, was dir so am Herzen liegt, auch eingestehen. Und lass uns das auch zum Gebet machen. Wir werden damit abschließen. Lass uns aufstehen.